Ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr von Gustedt, meine Frau und ich, wir sind mit großer Freude an diesem herrlichen, sonnigen Frühlingstag von Altmühltal, Mittelfranken, nach Ulm gefahren. Ich bin ja im Schwarzwald geboren, Südschwarzwald, meine Heimat. 5 Jahre war ich im Krankenhaus in Schopfheim, zwischen Feldberg und Basel, bis ich dann den Ruf bekam, zum 1. April 1952 in die Arbeit im Kurheim Hensoldshöhe. Auf der Fahrt hierher hat es mich bewegt. Was soll das Thema dieses Abends sein? Das Thema lautet ja Stressbewältigung. Aber was soll die innere Thematik sein? In Gedanken war ich schnell in Florenz. 1970 waren wir, meine liebe Frau und ich, 5 Tage dort, in dieser herrlichen, kunstreichen Stadt, waren bei den Ordensschwestern vom Orden der Heiligen Elisabeth aufs Beste aufgenommen, sehr freundlich bewirtet. Und wenn man dann so einen guten Stammplatz hat, dann erlebt sich eine Stadt noch sehr viel interessanter, mit Abstecher Ravenna, Abstecher nach Pisa zu besichtigen Turm und im Nu waren die Tal vorbei, Richtung Schweiz, über den Apennin ging die Fahrt. Meine Frau saß am Steuer, bestens chauffiert, genauso elegant wie heute, hierher. Ich, stiller Beifahrer. Und vor uns das Alpenpanorama, unvergleichlich schön, durch die Weite der Poebene. Und in Gedanken war ich schon im Kurheim. Sah 80 Patienten vor mir. Und dann auf einmal. Der erwartet. Dem einen kann ich die Ehe nicht neu machen. Dem anderen kann ich die Krebskrankheit nicht abnehmen. Dem dritten kann ich keine neuen Nerven einbauen. Dem vierten kann ich das Alter nicht abnehmen. Ja, was kann ich denn eigentlich? Trotz dieser wunderschönen Tage wollte es mir unsagbar schwer sein. Ich habe die Grenzen ärztlichen Helfens wieder einmal so ganz hart konkret empfunden. Wir kamen nach Lugano und fuhren rauf Agra. Dort waren damals noch unsere Schwestern vom Mutterhaus Hensoldshöhe im Kinderheim. Und die leitende Schwester, ja, Herr Doktor, wo kommen Sie her? Wir von Florenz fahren nach Basel. Ja, Sie müssen doch bei uns übernachten. Zuerst telefonieren, Kinder gesund, bleiben wir gerne, Kinder krank, müssen wir sofort weiterfahren. Anruf, Kinder gesund. Und dann wurden wir in das Gastzimmer geführt. Was hing an der Wand? Ein Spruch, ein Gotteswort. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Meine Lieben, das war für mich, als ob Gott selber in diesen Augenblicken mit mir gesprochen hätte. Mir war klar, nicht ich muss gesund machen, nicht ich muss mich abhetzen, abjagen und abjagen, um möglichst viel zu erreichen. Ich bin ja nur der Handlanger in der Hand des großen Arztes. Ich darf also ganz stille werden, ganz stille und darf ganz bewusst vertrauen, Gott geht mit mir, Gott hilft mir. Alles, was mich so nervös machen wollte, ich bin von Natur aus selber nervlich sehr empfindlich, organisch bestens, aber nervlich empfindlich, reagiere sehr fein. Und mit diesem Wort wurde ich ganz, ganz stille. Dann war mir klar auf der Fahrt hierher, dieses Wort soll diesen Abend durchziehen. Und dieses Wort soll mit dem heimwärts gehen, der irgendwo innerlich in der Spannung steht, der nicht klar sieht und der irgendwo nur Grenzen und Mauern verspürt. Und das kann sehr schnell sein. Und dann weiß man tatsächlich nicht, wie komme ich und wie schaffe ich es und wie soll ich gerade mit meiner Problematik fertig werden. Vor mir steht, darf sie nur mitnehmen mit Kurheim, ein großer stattlicher Mann, Einkaufsleiter einer Firma in Oberfranken. Und dann sagt er, Herr Doktor, ich habe alles aufgeschrieben. Nach 3 Sätzen weine ich. Dazu hätte ich der weint. Wenn die Patientinnen weinen, das geht noch. Aber wenn wir anfangen, dann wird's peinlich. Was stand auf dem Zettel? Innere Unruhe, Angst, wache nachts auf, schweißgebadet, Herzjagen, Angst auf der Straße. Ich fühle mich meinem Arbeitsprogramm nicht mehr gewachsen. Bin erst 50 Jahre alt. Ich sehe nichts mehr. Ich muss jetzt aufhören. Das Programm für mich zu hart. Hier war einfach das große Arbeitsfeld für ihn zum Matterhorn geworden, an dem er jeden Tag neu probiert hat, es zu erklimmen, es aber nicht geschafft hat. Und dann steht vor mir jene Patientin, eine prächtige Frau, unsagbar schwer, die Kindheit gewesen, unsagbar schwer. Eine Hypothek ging mit ihr in die Kindheit hinein. Die Mutter hat die beiden Söhne mit ganzer Liebe angenommen, das Mädel ins Abseits gespielt. Sie kam am Schluss sogar ins Kinderheim. Seit 1974 kein Gruß mehr vom Elternhaus. 12 Jahre Leiterin einer Sozialstation, die sie aufgebaut hat, mit 12 Mitarbeitern, aufs Beste gelaufen, 10 Jahre der Arbeit. Und dann kam eine neue Spitze oben und dann kamen Spannungen und in der Zerreißprobe dieser Spannungen gleitet sie ab ins nervöse Versagen. Zervikalsyndrom, Lumbalsyndrom, Schwachstellen der Wirbelsäule machen sich bemerkbar. Und dann depressive Krise war der Anlass, weshalb sie zur Kur in unser Haus kam. Die Spannungen, hier war es das große Programm, dort die Spannungen und dann der dritte Patient, Landwirt, kommt telefonisch, meldet sich zum Gespräch an und dann, wo fehlt's, was ist los? Gute Ehe, 3 gesunde Kinder, ja was, warum geht's nicht mehr? Ich war jetzt beim Internisten, Magenbeschwerden, Herzjagen, Herzbeklemmungen, Schwindzustände und jetzt quälende Schlaflosigkeit, jetzt beim Nervenarzt gewesen. Ich frage ihn, wo liegt's Problem? Internist, OB, Nervenarzt, OB, also kein pathologischer Befund. Haben Sie irgendein Problem vor sich? Herr Doktor, wir wollen einen Stall bauen. Einen neuen Stall, was kostet er? 300.000. Erhebliche Summe, wie viel Geld beieinander? 250. Morgen anfangen, kein Tag warten. 50.000, kein Problem. Bei solch einem Kapital. Ich frug ihn, haben Sie schon einmal solch eine Krisenzeit durchstanden? Ja, sagt er, wissen Sie, bevor ich geheiratet habe, ich wusste, soll ich sie nicht, was soll ich machen? Genauso verunsichert damals, dann hat er geheiratet, dann war er gesund Und jetzt hat er den Stall gebaut und jetzt ist er wieder gesund. Also, was kann den Stress auslösen? Einmal einfach das übergroße Programm des Arbeitsfeldes, dann die Spannungen und dann die Verunsicherung, weil man sich den Aufgaben einfach nicht gewachsen fühlt. Über 50% derer, die heute einen Arzt aufsuchen, sind primär organisch gesund. Manche Statistik greift noch höher, sagt 70-80% organisch gesund. Aus meiner Arbeit im Kurheim muss ich sagen, 60-70% sind nervös funktionell gestört, organisch in Ordnung. Und wenn das so ist, muss man sich doch einmal Gedanken machen, wo muss man den Hebel ansetzen, wo muss die Korrektur erfolgen. Ganz gleichgültig, ob Sie freiberuflich angestellte Beamter oder ob Sie Arbeiter oder ob Sie nur Hausfrau sind. Manche werden sich ab, ich bin nur Hausfrau. Ich sage immer, wenn Sie als Mutter drei Kindern das Leben schenken und wollen Sie zu lebenstüchtigen Menschen erziehen, haben Sie ein Programm, das Sie 100% fordert, 100%. Wir fahren alle im gleichen Schiff der Bedrohung. Auch der Arzt. Auch der Arzt. 5 Jahre im Krankenhaus, sagte ich. Dann Umstellung ins Kurheim. Im letzten 4 Jahre im Krankenhaus. Ich habe dort gewohnt. Tag und Nacht im Einsatz. Für mich eine erfüllende Zeit als junger Arzt. Was wünscht man sich mehr? Hier Kopfoperation, dort Magenresektion. Und dort Herzinfarkt und immer, immer die Freude in der Begegnung mit dem Patienten. Und dann die große Umstellung ins Kurheim. 14 Tage war ich dort. Mein Chef, mit dem ich bestens verbunden war, fuhr zum Chirurgenkongress, das war Mitte April 1952, rief abends an, du Ernst, den Besuch kann ich nicht machen. Er wollte mich besuchen. Der Terminkalender läuft über. Gut, Werner, kommst zu einem anderen Zeitpunkt. Mit dem Bewusstsein, er kommt nicht, ging ich zu Bett. Am anderen Morgen um 11 Uhr fährt Mercedes vor meinem Sprechzimmer. Er war da. Und die Freude bei mir riesengroß, riesengroß. Ans Auto, was passiert? Ein qualvoller Schwindel überfällt mich. Qualvoller Schwindel, den ich nie gekannt habe. Was war geschehen? Meine Mutter ist nervlich sehr empfindlich gewesen. Diese nervliche Empfindlichkeit habe ich übernommen. Und der nervös Sensible, bei dem geht es am besten, wenn ich zu viel rechts und zu viel links, immer schön, ruhig, gleichmäßig, dann kommt er zurecht. Für mich war hier die Freude zu groß. Die habe ich nervlich nicht verkraftet. Was habe ich getan? Mitten in der Sprechstunde überfiel mich der Schwindel. Und dann blieb es nicht beim Schwindel. Dann kam noch Erbrechen dazu. Dann wird's peinlich, wenn der Patient mir helfen muss, dass ich meine Sache gut in Schittstein bringe, nicht? Also, raus mit ihm, ich auf dem blanken Boden. Und wenn ich dann nur 5 Minuten geruht hatte, war es wieder in Ordnung. Ich musste also nicht aussetzen, aber ich war verunsichert. Ich ging zum Kollegen, was bleibt mir anders übrig? Was schrieb er mir auf? Vitaminpräparate, Beruhigungspräparate. Er hat mir gesagt, Herr Kollege, Sie sind nervlich überzogen. Er war sehr höflich zu mir. Er hat mir gute Präparate aufgeschrieben und empfohlen, sie ganz exakt regelmäßig einzunehmen. Aber ich wusste genau, um was es geht. Ich kannte mich sehr genau. Und dann habe ich nicht nur schön die Tropfen genommen, sondern auch das, was ich meinen Kurpatienten empfehle und immer wieder weiterempfehle, mit Wasser gearbeitet, ganz systematisch, ein halbes Jahr akutes Schwindelproblem, dann ein halbes Jahr Angst, es könnte wiederkommen. Denn der Wiese weiß ja, dass am Schluss die Angst schlimmer ist als die Krankheit selber. Ein Jahr ging vorbei, dann war das überwunden. Im Rückblick weiß ich, dass ich dieses Lehrgeld bezahlen musste. Warum? Um den Nervösen zu verstehen, dem ich tagtäglich zu begegnen habe. Wenn man selber nie Kopfweh gehabt hat, noch nie Herz spürt, kann essen, trinken, kann alles machen, was ich will, muss also nur auf meine Nerven aufpassen. Wenn man mit solch einer Gesundheit ausgestattet ist und begegnet tagtäglich den Patienten Kopfweh und Herzklopfen und Herzjagen, organisch immer alles in Ordnung, dann bedarf es einer ganz großen Liebe, um diesen Patienten zu begleiten. Und im Rückblick weiß ich, diese Zeit war von Gott in mein Leben hinein programmiert, um mich ganz sorgfältig auf meinen speziellen Arbeitsbereich einzuspielen. Warum kommt es zu diesen Stresssituationen, die in den vegetativen Relationsstörungen sich manifestieren? Einmal körperliche Überforderung, Schichtakkord, eine einzige Hektik, das Arbeitsprogramm, immer schneller. Viele sind nur noch Sklaven ihrer Maschine, an der sie stehen, oder Sklaven des Terminkalenders, keine eigene Ideen mehr sind hinein zu projizieren, weil alles von außen gesteuert wird. Eine Reizüberflutung, die unsere Nerven unsagbar wehtut. Wer und ausklingen tut der Tag ja bei vielen dann im Fernsehen. Nichts gegen Fernsehen, gehört heute zum modernen Leben, aber ich persönlich weiß, ich darf nicht schauen. Jetzt haben gestern die Bayern verloren, dann hab ich verloren, dann haben wir die verloren, dann hab ich verloren. Oder wenn Deutschland gar verliert, dann ist der Krieg nochmal verloren für mich, nicht? Ich kann nicht stiller Teilhaber sein, sondern ich identifiziere mich irgendwo hinein. Deshalb weiß ich, hier an diesem Gerät hab ich nichts verloren. Einmal körperlich in Spannungen, seelische Spannungen, Überbetonung der Leistung, abnormes Geltungsbedürfnis, einer spielt den anderen nach oben oder er spielt sich nach oben, damit kommen Spannungen an dem Arbeitsplatz. Dann, wo ist der Ring heute noch der Beweis, ein Stück Geborgenheit? Man hat ein schönes Haus, man hat ein schönes Auto, aber hat man Zeit füreinander? Hat man Geduld, um den anderen anzuhören, um ihn lieben zu begleiten? Er fertig, sie fertig, beide fertig abends und schon ist er gar in der Wohnung drinnen und dann der Abend fertig und die Nachtruhe auch dahin. Wer kennt von uns noch den Feierabend? Sieht Feierabend das Lied? Vielleicht kennen es doch die Älteren, die Jüngeren kennen es schon gar nicht mehr, nicht? Sieht Feierabend. So wie der Tag ausklingt, so wird die Nacht. Und so wie die Nacht war, wird der neue Tag. Uns ist die Mitte des Lebens und damit das Fundament weithin verloren gegangen. Die Glaubenslosigkeit, in die wir hineingeraten sind, ist für uns die große Bedrohung. Deshalb das Wort, meine Seele ist stille zu Gott. Dieses Fundament zu finden, dort sich zu verankern und aus diesem Fundament die Kraft zu bekommen, darum geht es. Denke an einen Besuch bei einem meiner Freunde, Chefarzt gewesen in Reutlingen. Ich kam am Sonntagvormittag zum Besuch, frage an den Vater, ist er da, der Walter? Ja, er ist im Haus. Und rauf im 5. Stock, dort war der Patient, den wir besuchen wollten, war der Chef da, gerade runter. Und ich ihm nachgelaufen, Walter, wer bin ich? Denk weit, weit zurück. 20, 30, 35 Jahre musst du zurückblenden, damit du weißt, wer ich bin. Er überlegt, du bist der Ernst Spengler. Der wusste genau nach 35 Jahren, wer ich bin. Und dann haben wir kurz gesprochen über den Patienten. Und dann fängt er an, weißt du noch in Tübingen? Ich habe 3 Semester in München, 7 in Tübingen studiert. Hast du mich mitgenommen damals in die Stiftskirche? Und weißt du noch, du hast mir damals dieses kleine Büchlein geschenkt. Ohne dieses Büchlein hätte ich meinen Dienst als Chefarzt mit 4 Oberärzten, 10 Assistenten, 20 Assistenten und 10 Studenten der Tübingen nicht ausführen können. Dieses Buch hat mich begleitet und dieses Buch ist mir zur Quelle der Kraft geworden in meiner Tätigkeit. Erkennungszeichen der Überforderung. Unsere Nerven machen nicht mehr mit. Gereizt, überempfindlich, Schlafstörungen, abnorme Müdigkeit, Mutlosigkeit, Stimmungsschwankungen, Angstzustände, innere Schwunglosigkeit, Vergesslichkeit, Unschlüssigkeit, Wetterfühligkeit. Und wie kurz ist dann der Weg von der nervösen Überforderung bis in die depressive Krise, bis in die Depression. Ist man einmal auf der schiefen Ebene, dann geht's automatisch nach unten. Und dann ist es sehr, sehr schwer, sich irgendwo wieder zu halten, um dann wieder Grund unter die Füße zu bekommen. Unsere Nerven machen nicht mehr mit. Was nützt mich der beste BMW, der beste Mercedes in Württemberg? In Bahn ist der BMW, Württemberg der Mercedes. Wenn die Steuerung versagt, was nützt mich der beste Wagen? Auf die Steuerung kommt es an. Sie können heute die Gallenblase machen, den ganzen Unterbau scannen, weiß was rausnehmen. Es geht immer weiter. Aber ohne Nerven geht es nicht. Ohne Steuerung geht es nicht. Mein Anliegen im Kurheim, meine Patienten, wir stehen und fallen mit unseren Nerven, mit unseren Gefäßen. Das sind die beiden Organsysteme. Einmal die Steuerung und einmal Stoffwechsel wird über die Gefäße dirigiert. Die Gefäße versagen, Punkt 2, Kopfschmerzen, Schwindel, Herzbeklemmungen, Herzjagen, Rhythmusstörungen, einschlafende Gliedmaßen, Kribbeln in den Füßen, nachts, einschlafende Füße muss rauskribbeln, der Hände, alles Beweise dafür, das Durchblutungssystem ist nicht in Ordnung. Drittens dann legen sich diese Erschöpfungserscheinungen auf die inneren Organe. Jede Aufregung legt sich auf den Magen. Herr Doktor, wenn ich mich aufrege, brauche ich nichts mehr zu essen. Hier, wie ein Kloß, sitzt alles, hier oben ein Kloß und da unten noch ein Kloß. Einmal der Beweis, die Schilddrüse durcheinander, dann die Mangelnerven, der Plexus solaris, hier mit begrenzten Winkel, irgendwo in Unordnung gekommen. Dann, bei den Frauen legt sich sehr gerne auf die Gallenblase, bei uns Männern ist der Mangel und beim sensiblen Jugendlichen sind es dann die Bronchien, er kommt in die Asthma-Situation hinein. Alles Hinweise, dass die inneren Organe nervlich irgendwo gestört sind. Und wie oft, Herr Doktor, wenn ich mich aufrege, habe ich sofort hier hinten meine Schmerzen. Hier ist das vegetative Zentrum der Wirbelsäule entlang eingebettet und dort kommen dann die Verspannungen. Dann kommen die Muskelverhärtungen und dann kommt der Kopfschmerz, der bis in die Stirnregion ausstrahlt. Alles Hinweise, Es stimmt im vegetativen System. Oder aber so ist die untere Wirbelsäule, genauso im LWS-Bereich, gibt es diese Dissonanzen. Wenn der Patient merkt, nervlich, gefäßmäßig, innerorganisch, Skelett, dann peitscht er. Dann greift er Genussmittel. Alkohol, Koffein, Tee, Tein, Nikotin. Es geht eine Zeit lang vielleicht besser. Kann sein. Erlebst immer wieder. Aber dann, umso härter, kommt dann die Krisensituation, der Zusammenbruch. Dann sage ich immer, ohne Peitschmittel fällt man vom ersten Stock runter, mit Peitschmittel vom dritten. Beim ersten kann man auf die Füße kommen, beim dritten, da kann es hart werden. Und nun geht der Patient mit seinen harten Beschwerden, Kopf, Herz, Magen, irgendwo, ganz egal, in die Ärzteberatung. Er wird sorgfältig durchuntersucht. Und das muss geschehen. Es müssen alle der Knöpfe möglich haben, durchexerziert werden, um klarzustellen, ist es funktionell oder ist es organisch. Am Anfang jeder Therapie steht die Diagnose und hier müssen alle Möglichkeiten bis zum letzten durchgespielt werden. Und dann sage ich, wenn Sie die Diagnose bekommen, organisch gesund, funktionell gestört, dann sind Sie von ganzem Herzen dankbar. Von ganzem Herzen. Aber der Weg zur Therapie, der Weg zur Genesung ist ein langer, ein mühsamer. Ich habe ein Jahr gearbeitet an mir selber, um aus der Krise herauszukommen. Mancher muss sich doch viel länger mit diesen Spannungen auseinandersetzen. Ergebnisse bei den nervösen Störungen meistens unbefriedigend. Warum? Weil der Patient 80% selber mithelfen muss. Und dann versagt er. Dann resigniert er. Es wird halt doch nichts mehr. Und es ändert sich ja doch nichts mehr. Nicht? Da denke ich an jene 20-Jährige, vegetativ, völlig durcheinander, blass und die halonierten Augen. Und wir haben uns 2 Wochen mit großer Sorgfalt um sie gemüht. Und dann kam am Sonntag die Mutter zu Besuch. Und schon, die Tochter geht aus dem Haus, ihr entgegen, schon vor sie das Haus betreten hat. Du siehst ja noch genauso aus wie am Anfang. Alle unsere Bemühungen umsonst gewesen. Ein negativer Satz tut dem Sensiblen unendlich schwer. Hier ist das Mutmachende, das motivierende Wort von ganz besonderer Bedeutung. Weil der Nervöse sehr schnell bekümmert, verzagt und eben nur negativ sieht. Noch einmal kurz wiederholt, Erkennung seiner Überforderung, Nerven machen nicht mehr mit, Gefäße versagen, innere Organe kommen in Unordnung und auch im Skelettsystem. Also in allen Bereichen kann sich diese funktionelle Dissonanz bemerkbar machen. Und nun Therapie. Punkt 1. Sorgfältige Diagnostik und das verbunden mit dem ärztlichen Gespräch. Nun werden Sie mir gleich kommen und sagen, mein Doktor hat keine Zeit. Der geht zack, 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 2 Stunden warte ich, nach 5 Minuten bin ich draußen. Weiß ich selber. Bei uns geht's anders. Wir haben Zeit. Wir können uns den Patienten wirklich im Gespräch anhören. Werde nie Professor Jores aus Hamburg vergessen. In Wörishofen beim Ärztlichen Kongress hat er uns berichtet, eine Patientin wurde durch alle Apparaturen hindurchgeschleust. Es kam kein pathologischer Befund zutage. Und dann nimmt sich der große Professor, Klinikdirektor, eine Viertelstunde Zeit, um der Frau auseinanderzusetzen. Es sind bei Ihnen wirklich keine Organschäden, es sind nervös funktionelle Störungen. Und er hat uns dort empfohlen, meine lieben Kollegen, nur dort, wo sie sich Zeit nehmen, um die Basis des Vertrauens zu erarbeiten, nur dort wird ihnen eine erfolgreiche Therapie möglich sein. Professor Bock, langjähriger Direktor in Tübingen gewesen, bei dem ich Staatsexamen gemacht habe, sagt, 90% der Diagnose werden aus dem ärztlichen Gespräch gestellt. 90%. Und die ganze technische Apparatur, Labor und, dient nur dazu, um die klinisch gestellte Diagnose zu erhärten, um sie zu bestätigen, um sie zu objektivieren. Also das ärztliche Gespräch muss mit ganzer Behutsamkeit, mit ganzem Einfühlungsvermögen geführt werden, um dem Patienten, dass er spürt und merkt, mein Doktor nimmt mich mit meinen Klagen ernst, er versucht sich in meine Situation hineinzudenken, um mir dann aus dem Erkennen heraus die Antwort des Helfens geben zu können. Behandelt die Kranken und nicht die Krankheit. Oder wie jene Patientin in dem Buch von Tournier, Bibelmedizin, verdanke diesem großen Schweizer Arzt unendlich viel, hat mir Entscheidendes mitgegeben für mein ärztliches Dienen, berichtet von einer Patientin, die mit folgendem Satz zum Kollegen in Paris in die Sprechstunde kam: Man hindert uns am Sterben, aber man hilft uns nicht, mit dem Leben fertig zu werden. Man hindert uns am Sterben, man hilft uns nicht, mit dem Leben fertig zu werden. Wir wollen ja gar nicht mehr. Unsere Spannungen in der Ehe, in der Familie und so weiter, die sind uns zu groß. Wir haben resigniert, wir haben keinen Mut mehr. Und dort zeigt nun auch im Tournier, wie es des sorgfältigen Hörens, Einfühlens, Verstehens bedarf, um den Patienten dann auch die Brücke aus seiner Not heraus anzubieten. Also Punkt 1 im therapeutischen Konzept, das ärztliche Gespräch nach sorgfältiger Diagnostik. Punkt 2. Wieder der Schweizer Arzt Tournier: Unsere Lebensweise ist der wichtigste Faktor unserer Gesundheit. Den Satz zitiere ich immer wieder bei unseren Kurpatienten. Unsere Lebensweise ist der wichtigste Faktor unserer Gesundheit. Punkt A. Lerne es positiv sein. Lerne Ja sagen. Meine lieben, verehrten Hörer, ich muss Ja sagen zu der Familie, in die ich hineingeboren bin. Ich muss zu mir selber Ja sagen, zu meiner körperlichen Struktur, zu meiner seelischen, zu meiner nervlichen. Ich muss mich annehmen. Und dann muss ich meinen Beruf annehmen, dann muss ich meine Lebensführung annehmen, ich muss also meinen Arbeitsplatz annehmen, ich muss Ja sagen zu meinem Lebenspartner, ich muss Ja sagen zu meinen Kindern, ich muss Ja sagen auch zum behinderten Kind oder zu dem nicht begabten Kind. Ich muss Ja sagen. Und dann muss ich Ja sagen vielleicht auch zum Alleinsein. Mancher hat den Weg, allein zu gehen. Und das ist mir immer bewegend, wenn ich dann im Gespräch spüre, er hat Ja gesagt zu dem, was ins Leben hinein verordnet ist. Und dann Ja sagen zum Älterwerden, Ja sagen wieder zum Einsamwerden. Und Älterwerden heißt, ins Abseits gestellt werden, loslassen müssen, nicht mehr interessant sein, nicht mehr aktuell sein. Das alles will ganz sorgfältig durchbuchstabiert werden. Ich bin ja jetzt auch dabei. Am 1. Mai ist meine Arbeit abgeschlossen. Ein junger Kollege, bestens profiliert, arbeitet sich ein, wird die Stafette übernehmen, die ich ihm mit großem Vertrauen übergeben kann, weil ich ganz bewusst davon überzeugt bin, er ist der richtige Mann auf den richtigen Platz. Aber jetzt muss ich auch lernen, loslassen. Ich bin jetzt 37 Jahre an dem Platz gestanden und habe den Platz mit großer Freude wahrgenommen in seinen Aufgaben, die mir darin gestellt waren. Training ist alles. Hier Training, Kreislauftraining, dann Training im Blick auf das Muskelspiel und wenig Training hier im Blick auf das Angebot der Küche. Also meistens geht es ja umgekehrt. Training hier, hier wenig und hier unten gar nicht, weil wir ja alles mit der Technik uns sehr leicht und bequem machen können. Denke an jeden Patienten, kam zu ihm ins Zimmer bei uns, wir hatten noch einige Altersheimpatienten, über 80. Er saß am Radio, hat es nicht eingeschaltet, aber tauscht dann Sprachhefte. Er lernt Französisch, er lernt Englisch. Mit über 80. Herr Schnabel, wollen Sie nach Paris, nach London? Ich denke nicht dran. Aber wenn ich nichts tue, ist alles fort oben. Ist alles fort. Und dann erzählt er mir sein Tagesprogramm. Morgens um 6 steht er auf. Dann spricht er mit seinem Gott. Und dann um 8:30 ging er zum Haus hinaus. Ich konnte die Uhr richten. Ob es Regen schneit, um 8:30 ging Herr Schnabel zum Haus hinaus. Und dann ging er in die Stadt, hat die Zeitung gelesen, beim Landrat geschaut, beim Bürgermeister, was angeschrieben ist, dann wenn nötig zum Rasierer, hat er gesagt, und dann Punkt 10:30 kam er heim. Und dann hat er sich eine Mathematikaufgabe gestellt mit 80, er war Amtmann bei der Bahn, also technischer Beamter, und mittags hat er endlich Französisch gelernt. Großartig, meine Herrschaften, großartig. Ich denke an meine Patentante. Wir waren auf dem Weg ins Engadin und sie war im Altersheim. Meine Frau dabei, die drei Kinder, wir kommen, sie hoch in 80. Du Ernst, heute habe ich ein wunderschönes Wort gelesen und habe es auswendig gelernt. Seele, was vermüße dich in diesen Dingen dieser Erde, die du bald verzehren, sie Staub und Asche werden. Suche Jesu und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Dann sage ich zu meiner Frau, du, wenn meine Gotte, so sagt man in der Schweiz, noch ein Vers aus dem Land mit 80, mit 85, ich habe meine, ich bringe nichts mehr rein, da, nicht? Dann wollen wir auch im Urlaub wieder etwas unternehmen. Haben jeden Tag ein Bibelvers auswendig gelernt. Training, Training und noch einmal Training. Der erste Programmpunkt, ich muss mich annehmen. Ich wäre gern zurück geworden. Hat mir viel Freude gemacht, operieren mit den Händen sehr schnell. Aber die Spannung, als Assistent kein Problem, Oberarzt geht auch noch. Aber man kann ja nicht immer Assistent sein. Und dann als Verantwortlicher, Bauch auf, Bauch nicht auf, Kind stirbt, ich bin schuld. Hätte ich niemals ertragen. Diese Spannung hätte ich nicht verkraftet. Deshalb hat Gott mich einige Etagen tiefer geführt, raus aus der Chirurgie, hinein in die Kurmedizin, dort passe ich genau hin, mit meinen Nerven. Gott wusste das, Gott hat mein Leben so programmiert, ich bin von ganzem Herzen einverstanden, ich muss Ja sagen, auch zu einigen Etagen tiefer. Meine Herrschaften, als wir die Beginner bekamen, meine Frau sehr musikalisch, ich habe früher auch gegeigt. Ich werde nie vergessen, immer am Freitag um 1 Uhr war Geigenstunde. Um 3:45 habe ich die Geige ausgepackt und ein paar Mal gewetzt. Eine Mark hat es gekostet damals und dann in Stund. Dann heimgekommen, Geige eingepackt und schön liegen lassen, dass hier nichts passiert. Und dann eben wieder ausgepackt. Wurde nie was draus, ganz klar. Ne? Ganz klar. Aber für bescheidene Dinge hat es dann am Schluss doch gereicht. Auf jeden Fall, im Kurheim wird musiziert. Und solange keine Kinder da waren, habe ich die erste Geige gespielt, weil kein anderer da war. Furchtbar einfach, nicht? Und dann kam der Johannes Und er hat halt exakt gegeigt. Dann habe ich die zweite Geige gespielt. Und dann kam die Adelheid, dann habe ich die dritte Geige gespielt. Und dann kam die Elisabeth und heute spiele ich die vierte Geige. Und dann sagen die Kinder, Vati, heute brauchst du keine Angst haben, heute ist nicht schwer für dich. Sie sind also sehr barmherzig mit mir. Aber ich muss loslassen. Nicht ich muss die erste Geige spielen. Wenn ich schon gar nicht besser kann, dann soll ich dies machen, dies besser können. Ist doch viel richtiger. Wo bringt das nicht oft andere Probleme? Ich könnte jetzt ein Beispiel nach dem anderen bringen, wo Mütter nicht loslassen und die Tochter sich entfalten lassen. Hat erst heute ein ganz hartes Gespräch geführt mit einer 89-Jährigen, die meint, ihr Hanschen, und wie alt ist Hanschen? 59 wird 60. Das Hanschen kann es heute noch nicht. Und das Hanschen ist halt doch hilflos. Und das Hanschen. Ach, wie können wir uns das Leben unsagbar schwer machen und kommen damit in die Stresssituationen, die uns dann eben sehr, sehr notvoll sind. Zum Schluss noch ein Beispiel aus diesem Bereich. Eine Patientin, Kinderlähmung, mit 33 Jahren, wird ihr gesagt, jetzt kommt der Rollstuhl. Oh, da hat sie geweint. Mit 33 Jahren in Rollstuhl. Und dann war die Firma Carol, bei der hat sie gearbeitet, so freundlich, hat sie ein Jahr lang mit dem Betriebsauto geholt und ins Geschäft wieder gebracht. Und in dem Jahr hat die Frau den Führerschein gemacht. Mit 60 war es bei uns, fährt heute noch ihr Auto, Rollstuhl hinten drin, Weg mehr wie 100 Meter, kommt der Rollstuhl dran, sonst sitzt sie am Steuer souverän. Sie hat ihre Krankheit angenommen, ihre Behinderung und geht mit ihrer Behinderung vorbildlich ihren Weg. Genauso wie jene andere Patientin, Leberzirrhose, eine harte Diagnose, dann soll man es sagen, soll man es nicht sagen. Die Schwestern wissen immer besser Bescheid als der Doktor selber. Die Schwester sagt, der kann man sagen. Gut, Diagnose wird ihr eröffnet. Leberzirrhose, Herr Doktor, wie lang? Ein halbes Jahr. Gebt ihr ihr noch Lebenszeit. Und dann sagt sie, wir haben daheim uns gesagt, Diagnose wird nicht erwähnt. Es wird alles medizinisch getan, was möglich ist, um mit der Krankheit zu leben, um mit der Krankheit fertig zu werden. Und dann hat sie 2 Jahre überlebt. Dann wurde sie in die Uniklinik eingewiesen, nach Erlangen, weil sie ja nicht termingemäß gestorben ist. Stimmt die Diagnose vielleicht nicht? Wurde nochmal nachvollzogen, die Diagnostik? Bestätigt, Herr Professor, wie lang? Ein halbes Jahr? Ich danke Ihnen für die Offenheit. Wenn Gott ruft, wenn der oben ruft, dann muss ich kommen. Sie hat 10 Jahre mit ihrer Krankheit gelebt. Sie hat sie angenommen. Meine Herrschaften, wenn zwei die gleiche Krankheit, der eine zerbricht, war er immer im Widerspruch. Der andere wird bereut, den kann man abschreiben. Und der dritte steht drüber. Wohl dem, der sich in diese Position hineingearbeitet hat. Ja sagen, einverstanden sein. Dann B, lerne dankbar sein. Lerne dankbar sein. Wo sind die dankbaren Leute heute? Ich habe den Krieg mitgemacht, den Zusammenbruch. Ich habe gemeint, kaputt für immer. Kaputt für immer. So sah es damals aus. Und heute? Der Wohlstand uns zur großen Bedrohung geworden. Nichts gegen Wohlstand. Freue mich, dass wir so gut haben. Aber wir müssen damit umgehen können. Lerne dankbar sein. Lerne die Freuen an den kleinen Dingen. Was bietet doch jetzt diese Frühlingszeit an Schönem? Was ist es Wunderbares, jetzt durch die Landschaft zu fahren? Sehen wir noch die kleinen Dinge? Freuen wir uns daran? Sind sie uns irgendwo zum Geschenk, das uns wohltut? Was kann das Kind bedeuten? Was kann das Enkelkind bedeuten? Ich werde nie vergessen, unser Johannes, wir haben in einer Mietwohnung gewohnt, sagt einmal, Vati, Die Haustür machen wir nie ganz zu, damit, wenn du kommst, du sofort rein kannst. Wunderbar, wenn ein Kind sein Vati so empfindet. Und wenn man dem Kind die Freude abnimmt oder ein andermal wird er eingeladen zu seinem Freund zum Geburtstag am Samstagnachmittag, da komme ich nicht. Warum? Da ist mein Vati daheim. Ich habe nicht gewusst, dass ich dem was bedeute. Aber aus solchen kurzen Bemerkungen merkt man, was man dem anderen bedeuten darf. Gerade Scherer in dem Buch mit Steins Leben, das vorhin genannt wurde, weist auf diese inneren Komponenten mit ganzer Sorgfalt hin, meine Herrschaften. Mit ganzer Sorgfalt. Und wir müssen uns da viel, viel Mühe geben, um die kleinen Dinge zu sehen, um uns daran zu erfreuen. Der dritte Punkt, lerne dein Programm so ruhig wie möglich zu gestalten. Natürlich sagen Sie, Sie sind Arzt, Sie haben Ihren freien Beruf, Sie können es anders machen, wie am Fließband und so weiter und so weiter. Trotzdem, meine Herrschaften, es bleibt viel freie Zeit, wie vorhin schon gesagt wurde. Kürze Arbeitszeit, aber in der Arbeitszeit wird so viel gefordert, dass man einen Halbtag braucht, um wieder normal zu werden, um aus der Spannung sich heraus zu lösen. Lerne dein Programm so ruhig zu gestalten, wie nur möglich. Der erste Ruderschlag ist entscheidend. Wie war der bei mir als Bub? Die Mutter ruft, 6 Uhr aufstehen. Und damals noch keine Zentralheizung, da war es im Bett am wärmsten. Und dann dreht man sich im Bett nochmal rum und eine Viertelstunde später, bist auf. Nein, der war noch nicht auf. Und dann geht's los. Ich gehe ja immer um die gleiche Zeit ins Kurheim. Und dann hat man seine Partner auch auf der Straße. Und da ging auf der Gegenseite immer eine Sekretärin. Und die wuselt daher jeden Morgen im gleichen schnellen. Ach, dachte ich immer wieder, ich würde halt 5 Minuten früher fortgehen und beschaulich meinen Weg gehen. Und jetzt so zu deppeln, die kommt außer Atem unten an in ihrem Büro. Und schon hat sie die erste Runde verloren. Der erste Ruderschlag ist entscheidend. Deshalb auch den Hausfrauen in den Vormittag hinein immer wieder einmal eine kurze Pause einordnen. Der Nervenarzt Dr. Lechler sagt, nicht die Kur, nicht die Erholung ist entscheidend, sondern das tägliche Entspannungsprogramm. Das tägliche Entspannungsprogramm. Der vierte Punkt, lerne Maß halten, lerne zufrieden sein. Wir sind maßlos geworden im Genussmittelverbrauch, im Essen, im sexuellen Bereich. Falsches Verhältnis zu all dem, was uns als Angebot gegeben ist. Der bewusste Christ weiß, ich brauche morgens eine stille Zeit. Und diese stille Zeit gibt mir die Orientierung für den Tag. Da kommt auch die Hektik rein. Da wird es nicht gemütlich. Nein, ich sagte ja, wir fahren alle im kleinen Schiff. Aber er hat eine Grundorientierung und mit der geht er. Und wer diese stille Zeit nicht sich einordnet als bewusster Christ, der lebt immer irgendwo im Defizit. Und wer das nicht kann, dem sage ich dann im Kurheim, dann versuchen Sie, die 4 Punkte durchzubuchstabieren. Ich will mit einem ganzen Jahr in diesen neuen Tag, will annehmen, was in den Tag hineingeordnet ist. Ich will dankbar sein. Ich will mein Programm ruhig gestalten. Und ich will Maß halten, will zufrieden sein mit dem, was in mein Programm hineingeschenkt ist. Nun kommt der dritte Punkt im therapeutischen Konzept, und zwar sind das die naturgemäßen Heilmethoden. Wir haben ja in unserem Haus das physikalische Programm nach Wörishofen, die Kneipptherapie. Meine Herrschaften, es gibt für Gefäße, Nerven nichts Besseres als das simple, einfache Wasser. Im Wasser liegt Heil, sagt Kneipp, kein ewiges Heil, aber unendlich viel Heilmüdigkeiten. Und die zu praktizieren, Nun kann ich Ihnen hier kein ganzes Programm entwickeln, sonst sind wir um 10 Uhr noch nicht fertig. Ich möchte nur einen Punkt erwähnen. Das Duschen, das ist mein Programm. Meine Herrschaften, wenn Sie zuerst viel Arbeit haben, das macht man nach der Kur 2 Wochen durch Feierabend. Das macht nichts mehr. Aber Duschen ist Idioten einfach und hilft optimal. Das kann der Herzpatient, das kann der alte Patient, das kann der Junge, in jedem Alter bestens. Und zwar muss man nur herausfinden, muss ich kalt duschen oder warm. Ich zum Beispiel brauche kalt, meine Frau warm. In den beiden Kindern, Johannes, Elisabeth, Hitzköpfe, brauchen kalt, wie ich. Meine Frau, Adelheid, die brauchen warm. Die müssen also abends warm duschen, sonst werden die quicklebendig mit kalt und kommen nicht zur Ruhe. Ich also umgekehrt. Abends kalt duschen hilft mir optimal zum Entspannen. Dabei reibe ich, und zwar rechtes Bein, linkes Bein, rechter Arm, linker Arm, Bauch, Rücken, Bauch lang, da ist Fettpolster, Rücken kurz, da sind die Muskeln, Nieren. Also, wie lang geht das Duschen? 1 Minute, 2 Minuten, länger nicht. Natürlich sagen manche, Herr Doktor, Sie haben Zeit, aber wir müssen ja schaffen. Wir, meine Herrschaften, was Gesundheit wert ist, weiß man dann, wenn man es nicht mehr hat. Und wenn man es zurückgewinnen möchte, muss man einen Einsatz wagen. Das Duschen morgens, das Duschen abends und dann noch hinterher trocken frottieren mit einem rauen Handtuch, den Körper richtig durchrubbeln, dass die Haut krebsrot wird. Die Haut ist das zweite Herz. 1/3 des Blutes kann in der Haut gespeichert werden. Sie können also über die Haut Ihren Kreislauf, Ihren niedrigen Blutdruck, Ihren hohen Blutdruck wunderbar motivieren und in die Ordnung hinein dirigieren. Also das kalte Duschen morgens, kalte Duschen abends. Natürlich schön, wenn man ein Kräuterbad machen kann. Da gibt man gerne Fichtennadel oder Rosmarin für den Kreislauf oder Baldrian, Melissen, um Nerven zu entspannen. Jedes Reformgeschäft bietet diese Kräuterextrakte und besser mit dem Extrakt arbeiten als mit einfachen Tabletten. Damit kann man den Wasserreiz noch intensivieren. Wir machen dann gerne Armbäder, Fußbäder, Wechselbäder und dann vor allem auch das Schwimmen, meine Herrschaften. Heute hat jedes kleine Dorf bald sein Schwimmbad. Warum? Weil man weiß, für Gefäßnerven und vor allem für das Skelettsystem ist das Bewegen im Wasser die optimale Therapie. Ob Sie schwimmen, ob Sie nicht schwimmen, allein das Bewegen im Wasser ist für alle 3 Organsysteme, die ich genannt habe, ein optimales Angebot. Also das Wasser. Zweitens dann Bewegung in der frischen Luft. Unser Rektor Helmut, ein prächtiger Mann, war in Stuttgart, hatte Herzbeschwerden. Und dann beim Internisten, und die Schwaben sind ja die Schlausten, sage ich immer wieder, nicht? Also in Stuttgart beim Internisten. Und jetzt, Herr Rektor, ich habe für Sie ein wunderbares Rezept. Ja, Herr Doktor, was? Jeden Tag 1 Stunde spazieren gehen. Oh, liebe Zeit, der Rektor war total fertig. Er hat sich ein neues Mittel erhofft, ein neues Tropfentabletten. Jeden Tag 1 Stunde spazieren gehen. Das Bewegen in der frischen Luft, das gymnastische Programm morgens, Arme kreisen vorwärts, Arme kreisen rückwärts. Denke an jene Schwester bei uns, 85 Jahre. 3 Mal im Tag macht sie einen Waldspaziergang und dann erzählt sie mir, und Herr Doktor, abends mache ich dann noch meine Gymnastik. Also Arme kreisen und dann Rumpfbeugen. Und was macht sie? 10 Kniebeugen mit 85 Jahren. Mit 85 Jahren 10 Kniebeugen. Manche meinen, der liebe Gott macht alles. Ich muss auch was tun. Ein bisschen Verstand haben wir oben drin. Und den müssen wir einschalten. Und mit dem müssen wir arbeiten, um uns das von Gott geschenkte Gesundheitspotenzial zu erhalten. Wir machen im Kurheim heute auch sehr gern die Radtouren, macht meine Frau optimal. Und das ist für unsere, wir haben ja die mittelfränkischen Seen, wunderschöne ebene Wege um die Seen herum. Sie glauben gar nicht, was das ein Erfolgserlebnis darstellt, wenn man 20, 25 Kilometer oder gar 30 Kilometer gefahren ist. Und zwar, wenn man 10 Jahre nicht mehr gefahren ist und es geht wieder. Natürlich braucht man ruhige Wege, braucht ebene Wege. Und das haben wir nun optimal bei uns, sind wir dafür außerordentlich dankbar. Drittens dann Atemübungen. Und zwar gibt es eine Schule, die macht beim hohen Blutdruck nichts anderes als Atemübungen. Ausatmen zuerst, ausatmen, Oberkörper zusammenfallen und dann einatmen. Sie können nachher im Bett probieren, ob Sie richtig atmen. Wenn Sie ausatmen, geht die Bauchwand nach innen. Einatmen, Bauchwand geht nach vorne, Zwerchfell fällt nach unten, Oberkörper entfaltet sich, können viel Sauerstoff aufnehmen. Ich möchte Sie jetzt nicht unruhig machen heute Abend und Sie dann alle anfangen zu kaspern, da, ne, das will ich gar nicht. Aber ich möchte Ihnen einige ganz konkrete Empfehlungen geben, die Sie daheim in den Alltag hinein ordnen. Duschen, bewegen und Atemübungen, je nachdem, wie es Ihnen Freude bereitet. Das ist unser Programm, das wir im Haus anbieten. Und nun kommt der vierte Punkt, und zwar das Beruhigungspräparat. Ohne das Beruhigungspräparat geht es nicht. In vielen Fällen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage immer, der nervöse Patient und der Herzpatient, die beiden müssen schlafen. Wenn der Herzpatient sich die ganze Nacht im Bett rumwirft, hat es ihm viel mehr geschadet, als wenn er 20 Baldrian an Tropfen genommen hat oder Hopfenpräparat oder sonst irgendwas, damit er sich entspannen kann. Und der Nervöse, der sieht in der Nacht die Probleme riesengroß vor sich und kommt dann nicht zurecht. Deshalb muss man diesen beiden Gruppen mit Arthrose, mit Schlafen oder ohne Schlafen, das ist egal. Aber nervös oder Herzpatient, die beiden, das ist meine Erfahrung, die beiden müssen einfach zur Ruhe kommen. Und da gibt man eben dann gerne, man fängt mit ganz bescheidenen Mitteln an. Verstehen Sie mich nicht verkehrt. Beruhigungspräparate sind Krücken, aber wichtige Krücken. Wenn einer das Bein gebrochen hat und er ist ins Bett verbannt und darf wieder Übungen machen, dann ist er dankbar für die Krücken, weil sie ihm helfen. Aber er wird, wenn er normal veranlagt ist, sofort versuchen, nach einigen Tagen mit einer Krücke, wenn es erlaubt, dann ohne Krücke, mit zwei Stück, mit einem Stock, am Schluss wieder ohne. So möchte ich sagen, sind auch diese Beruhigungspräparate Hilfen für Krisensituationen, für Gefahrenabschnitte. Also ich persönlich, ich will immer ganz mich einbeziehen. Früher hat's mir gereicht mit Duschen. Das konnte auch nachts passieren, dass ich bin ein schlechter Schläfer, ich bin Bummelzugschläfer, der bleibt da stehen, da, bleibt stehen. Meine Frau fährt im Nachtschnellzug, abends einsteigen, morgens aussteigen, zwei verschiedene Rhythmen. Und dann kann es sein, dass ich nachts rausgehe, um zwei, um drei, und nochmal ganz kalt dusche. Ganz kalt, ausziehst. Ich bin glockenhell wach, aber ich kann nachher wunderbar mich entspannen und kann schlafen. Das hilft mir. Aber jetzt bin ich älter und jetzt reicht's manchmal nicht mehr. Und dann nehme ich eben auch irgendein leichtes homöopathisches Präparat oder ich nehme Adumbran oder irgendetwas, was mir dann hilft, um die Nachtruhe zu erzwingen. Aber ich bin dann auch wieder dabei, es wegzulassen, sobald es geht, um dann wieder ohne das Medikament auszukommen. Diese vier Programmpunkte wollte ich nur ganz kurz anreißen, um Ihnen zu zeigen, welche therapeutischen Angebote wir haben. Noch einmal das erste Gespräch, dann die Lebensweise, der wichtigste Faktor, dann das physikalische Programm, umfassend, sehr wertvoll, sehr wichtig, und dann das Beruhigungsmittel, das auch mit hineingenommen werden muss, um in Krisensituationen eine Hilfe zu haben. Und nun kommt der fünfte Punkt im therapeutischen Konzept, und zwar das seelsorgerliche Gespräch. Ich habe am Anfang versucht zu sagen, was das Ärztegespräch bedeutet, und nun kommt für mich das Wichtigste und das Wertvollste, das seelsorgerliche Gespräch. Ich begleite die Patienten 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen. Manchmal erst im letzten Gespräch kommt dann das Problem ans Tageslicht, wo der Patient ganz konkret leidet. Irgendwo der Angstkomplex, irgendwo ein Schuldmoment, irgendetwas. Meine Lieben, ich komme aus einem frommen Haus. Ich muss also ein braver Bub sein. Ein frommer Bub sein. Und das war ich nicht. Ich habe mich jahrelang gequält, bis ich den Mut hatte, einmal ganz offen über die Schwachstellen zu reden, die ich in meinen Reifungsjahren gehabt habe. Es war für mich ein schwerer Entschluss. Und ich weiß, das fällt den meisten sehr schwer. Aber wenn ein Abszess am Arm besteht und er wird eröffnet, dann fließt der Eiter ab. Es gibt eine Narbe, der Patient wird gesund. Wird der Abszess nicht eröffnet, bricht er nach innen durch und dann ist die Gefahr der Sepsis gegeben. Genauso ist mit dem Konflikt, mit dem Problem, mit dem Schuldmoment, was mich belastet, es muss ausgesprochen werden. Ich muss das ganz offene Gespräch suchen. Mir ist da der Psalm 32 von David ganz besonders wichtig. Sie wissen, Psychoanalyse, Psychotherapie, heute ein ganz wichtiger therapeutischer Programmpunkt. Aber ich bin dankbar für alles, was dort gearbeitet wird. Aber meine Erkenntnis hat mich dahin geführt, neben aller medizinischen Wissenschaft, ist das Hören auf Gott, dass ich dort anvertrauen, von zentraler Bedeutung für mein Gesundsein. Dort im Psalm 32, David ist aus der Ehe ausgebrochen, eine andere eingebrochen. Er glaubt es überspielen zu können. Und da heißt es, als ich es verschweigen wollte, verschmachten meine Gebeine durch mein täglich Weinen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Er wollte verschweigen, er versucht zu überspielen, er kommt ins Weinen, er kommt ins Klagen, er wird depressiv, er kommt in die Schlaflosigkeit. Und dann, er kriegt die Kreislaufstörung, der Saft vertrocknet, wie es im Sommer dürre wird, also das moderne Bild, das in manchen Fällen einfach auch dieses Ärzte-Seelsorgegespräches bedarf, um dort zu korrigieren, um mit Tilleke zu sprechen, um dann die Vergangenheit ablegen zu können, ohne Gepäck weitergehen zu können. Das heißt Vergebung erfahren. Ich bekannte dir und dafür gabst du mir, und dann das wunderschöne Wort: Ich will dich mit meinen Augen leiten. Sagt Gott zum David, der weiß, der David bleibt der David. Wenn eine hübsche Frau, dann ist er wieder anfechtbar. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Etwas für mich ganz, ganz Kostbares. Gott begegnet uns nicht als Scharfrichter. Gott begegnet uns in ganzer Barmherzigkeit und dem, der es wagt, sich ihm anzuschauen. Vertrauen. Mir ist das Wort im Psalm 138 noch so groß. Wenn ich dich anrufe, erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Ich darf rufen, ich werde gehört, ich werde erhört, und Gott gibt meiner Seele große Kraft. Wenn Sie heute krank werden, schon im Krankenwagen läuft die Infusion. Es wird alles getan. Heute die Patientin, von der ich vorhin sprach, mit 87 Jahren Gallenblasenoperation, mit 87 Jahren, habt ihr es noch gar nicht gehört. Also die Medizin kann heute ungeheuer viel und ich bin ein schlechter Arzt. Ich würde mich nicht freuen über alles, was meinen Kollegen in den Kliniken gelingt. Aber wer nimmt sich der Seele an des Patienten? Wer ist dort im Engagement? Und dort hinein schenkt uns Gott seine wunderbaren Zusagen. Wenn ich dich anrufe, so hörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Ich sagte vorhin das Wort aus Jesaja 43. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Mit diesem Wort lebe ich. Das haben mir damals der Seelsorger gesagt, als ich über meine innersten Nöte gesprochen habe. Und mit diesem Wort werde ich auch einmal die Augen schließen, so Gott will. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen, du bist mein. Mehr kann Gott mir nicht zusagen, und mit dieser Zusage darf ich ganz getrost meinen Weg gehen. Es gibt Begegnungen, die prägen sich unendlich ein. Komme gleich zum Schluss. Denke an jeden Kirchenrat. Eckhard aus Ansbach, 85 Jahre alt. Seine Frau, auch 85, er flott, sie gebrechlich. Sagt so schön, ich bin der Diakon meiner Frau. Sagt er, wunderschön. Ich bin der Diakon, wenn sie mit 85 Jahren noch so miteinander den Weg gehen, großartig. Und dann sitzt er morgens um 7 Uhr am Schreibtisch über seiner Bibel. Da sagt die Schwester, Herr Kirchenrat, in der Kur, langsam um 8 Uhr auch. Ich darf meine Gnadenstunde nicht versäumen. Die muss hinein. Und deshalb, morgens um 7 Uhr, sitzt an seinem Schreibtisch. Und dann sage ich mal zu ihm, Herr Kirchenrat, wissen Sie, bei Ihnen ist, wie wenn man den Wasserhahn aufmacht, das Wasser läuft. Der predigt, der kann da predigen, der kann immer predigen, der hat immer was zu sagen. Was ist denn Ihr Sturmgepäck, Herr Kirchenrat? Wissen Sie, was er gesagt hat? Ich bin dein Herr, hilf du mir. 20, 30 Mal kann ich diesen Satz meinem Gott vor die Füße werfen im Laufe eines Tages. 20, 30 Mal. Dann sagte ich, Herr Kirchenrat, für diese Ehrlichkeit bin ich Ihnen als schlichter Arzt ganz dankbar. Wenn der oben auf der Kanzel steht, dann wird er immer kleiner, weil der wird so fromm und ich bin so. Jetzt sagt der kluge Gottesmann, Bevollmächtige, 20, 30 Mal, dann weiß der auch 20, 30 Mal nicht, was er machen soll. Sonst braucht er nicht sagen, ich bin dein Herr, hilf du mir. Dieses ganz ehrliche, offene Gespräch hat mir unendlich viel bedeutet. Was ich zum Schluss Ihnen wünsche, jenes Wort aus der Apostelgeschichte, er zog aber seine Straße fröhlich. Das wünsche ich mir für meine neue Wegstrecke, das wünsche ich Ihnen. Er zog aber, Sie kennen die Geschichte, Apostelgeschichte 8, der Kämmerer. Was steht dort? 4 Gedanken. Er redet mit Gott, er betet. Er liest die Bibel, er hört auf Gott. Er vertraut seinem Gott und er bekennt sich, er lässt sich taufen. Auf 4 Pfeilern steht das Haus, das als Markierung trug. Er zog aber. Der Weg des Christen ist kein Halleluja-Weg. Das wäre nicht ehrlich. Wer kennt die Krise nicht? Wer kennt die Erschütterungen nicht? Wer kennt nicht die harten Prüfungen? Die gehören dazu. Aber ich bin nicht allein. Und deshalb, er zog aber. Das Aber ist drinnen. Jetzt aber nicht beim Aber stehen bleiben, sondern er zog aber seine Straße, nicht im Nachbarsein. Man meint immer, im Nachbarsein will, der wär besser. Nein, ich muss meinen Weg gehen. Er zog aber seine Straße. Thema gleich, Wüstensand gleich, Ziel gleich, Spannung am Arbeitsplatz, alles gleich. Aber er war anders geworden. Das ist das Entscheidende. Er war korrigiert, von Gott her korrigiert. Und das hat seinem Leben eine ganz neue Orientierung gegeben. Wenn ich zurückblicke auf meine 37 Jahre in Kurheim, dann sage ich immer gerne, wir haben die Möglichkeit, den Patienten, die aus der Wüste des Alltags kommen, und manche haben harte Wüstenstrecken zu durchschreiten, sie kommen in die Oase, sie erleben eine schöpferische Pause, um neu sich orientieren zu können, um neu Kraft schöpfen zu können, um neu Mut zu bekommen, Zuversicht, um dann wieder in die Wüste hinein weiterschreiten zu können. Ich habe begonnen mit dem Satz, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Nicht ich muss hören. Ich darf vertrauen, ich darf glauben. Und dann darf ich erleben, wie Gott sich in seiner Barmherzigkeit meiner erbarmt und ich dann auch meinen Weg, wie es dort beim Kämmerer heißt, er zog aber seine Straße fröhlich. Es sind ja viele Junge dabei, das freut mich außerordentlich, aber auch Ältere. Uns Älteren, meine Herrschaften, ist es aufgetragen, unser Christsein als fröhliche Menschen auf der letzten Wegstrecke unseres Lebens zu durchschreiten. Heute wird viel geredet, Worte kommen nicht mehr an. Die Jugend studiert unser Leben. Und wenn unser Leben das nicht unterstreicht, was wir reden, dann lassen sie uns links liegen. Haben sie recht. Deshalb wünsche ich gerade auch uns Eltern, der gehört ja dazu, dass über unserem Leben die Worte stehen, er zog aber seine Straße fröhlich. Meine Großmutter war 49 Jahre Witwe. 49 Jahre. Hat ihre Tochter verloren, eine Tochter mit 28 Jahren nach der dritten Entbindung. War sehr schwer. War in der Schweiz drüben. Und meine Mutter kam am ersten Entbindungstag 14 aus der Schweiz nach Deutschland. Für meine Großmutter sehr schwer. Was war ihr Programm? Psalm 103. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was sie gesprochen hat, weiß ich nicht. Aber was sie gelebt hat, das weiß ich. Und das macht mich nachdenklich. Und das wird mir immer neu zur Orientierung und zur Hilfe in meinem Alltag. Das war das, was ich Ihnen gerne sagen wollte heute Abend. Im Blick auf unsere Nerven, im Blick auf unser Gestresstsein. Ich wollte Ihnen Mut machen, meine Lieben. Ich wollte Ihnen Mut machen. Es liegen viele Möglichkeiten. Man staunt als Arzt, was für Möglichkeiten im Patienten enthalten sind. Aber wir müssen die Chance nutzen und müssen vor allem für unsere Gefäße, für unsere Nerven sorgen, weil diese beiden Organsysteme mitverantwortlich sind für unser Krank- oder Gesundsein. Hier ein kleines Büchlein von Dr. Lechler, lange Zeit Direktor gewesen in der Kuranstalt Hohe Markt, Frankfurt Oberursel. Leg deine Nerven in Gottes Hand. Leg deine Nerven in Gottes Hand. Ein zweites Büchlein noch hier von Tournier, sind hinten einige Exemplare, zuhören können. Für mich hat dieser Arzt, dieser Schweizer Arzt, unendlich viel bedeutet. Lebensweisheiten liegen drin enthalten, kann man immer wieder neu sich hineinlesen und bekommt wertvolle Anregungen. Und für den, der sich mit seiner Angst so sehr abquält, Umgang mit der Angst von dem Nervenarzt Dr. Hori, ein Japaner, bewusster Christ, der viel Wertvolles gesagt und auch geschrieben hat, Umgang mit der Angst. Diese drei wollte ich noch zusätzlich empfehlen zu den beiden vorhin schon genannten mit Stress leben und wir brauchen Entspannung von Professor Dietrich. Jetzt danke ich Ihnen für Ihre Einladung, nochmals herzlich. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und hoffentlich ist es mir gelungen, Ihnen aus meiner Lebenserfahrung einige Empfehlungen weiterzugeben, sodass Sie auch aus diesem Abend einen Gewinn haben für Ihren Alltag, für ihr ganz persönliches Gesundsein, für ihre Familie, für ihre Ehe. Eine Patientin bei uns, 4 Kinder, gläubige Familie, bestens, Ehe, alles gut. Aber die Kinder haben die Mutter fertig gemacht. Das können 4 Kleine, die bringen die Mutter fertig. War sie bei uns 4 Wochen und kam heim, schrieb mir einen Brief. Und das war für uns das schönste Honorar. Herr Doktor, haben die Kinder gesagt, Mutti, du bist anders geworden. Mutti, du bist anders geworden. Kinder merken, wie die Mutti ist. Die Mutti ist die Seele der Familie. Ist die Seele krank, ist die ganze Familie krank. Das ist alles kaputt. Und deshalb das Anliegen auch in unserem Haus, unsere besondere Zuwendung den Frauen und Müttern zu gewähren, weil wir wissen, was wir dort investieren, das trägt reiche Früchte. Im Blick auf Kinder, im Blick auf Lebensgefährten, eben im Blick auf Atmosphäre. Und Atmosphäre in der Familie ist alles. Und dort sind Sie als Frauen die, die das Steuer in der Hand haben. Aber jetzt genug der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Ihnen einiges Wertvolles gesagt zu haben. Wenn Sie noch Fragen haben, bin ich gern bereit. Einige Prospekte liegen auch hinten von unserem Haus, auf der Hinsolzhöhe. Wir versuchen, auf bewusst christlicher Basis eine Ganzheitsbehandlung anzubieten. Leide ich körperlich, leide ich seelisch, leide ich seelisch, leide ich körperlich. Und deshalb ein Ganzheitsprogramm, wo wir versuchen, den Patienten in seiner Persönlichkeit anzusprechen.